Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres PwC Deutschland Transfer Pricing Podcasts. Mein Name ist Christoph Richter, ich bin Director im Transfer Pricing Team in Nürnberg und freue mich, Sie hier begrüßen zu dürfen zu einer neuen Folge nochmal zum Thema Zoll. Und mit dabei habe ich meinen Kollegen Michael Terburn. Hallo Michael.
Hallo Christoph, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Genau, Michael, du leitest bei uns die Zollberatung und ihr seid, glaube ich, mit die gefragtesten Kollegen, die wir im Moment haben, ne?
Ja, das ist wohl so. Das kann ich leider nicht verneinen. Es macht allerdings auch sehr viel Spaß, muss ich dabei sagen. Es ist allerdings schon so, dass die Ereignisse, die auf uns zukommen, schon sehr herausfordernd sind.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Und ein bisschen kriegt man ja in den Medien oder ja, vieles kriegt man in den Medien mit. Jetzt gerade die Tage wieder, würde ich sagen. Jetzt vielleicht einmal kurz für den Rekord sozusagen. Heute ist der 10.7., jetzt gerade 18:46 Uhr. Wer weiß, was jetzt noch kommt in den nächsten Stunden oder Tagen. Als wir das letzte Mal gesprochen haben, war das am 26. März. Also das war noch vor dem 2. April. Seitdem ist extrem viel passiert, würde ich sagen. Da wollen wir gleich nochmal drauf eingehen, wo wir da jetzt gerade stehen, und auch was zu erwarten ist. Und das ist im Grunde auch so der erste Block, den wir uns vorgenommen haben für diese Podcast-Folge. Der zweite Block wären die Handlungsoptionen. Ich denke, das interessiert viele Unternehmen eben. Was kann man tun? Was haben wir jetzt auch gesehen, in den letzten Monaten? Und dann würden wir jetzt am Ende nochmal auf den Ausblick kommen, was ja, können wir erwarten von den nächsten Wochen, wenn man es überhaupt irgendwie übersehen kann. Ja, wenn wir zum aktuellen Status kommen, Michael, was haben wir jetzt die letzten Tage gesehen? Ich glaube, heute ist auch noch mal wieder was passiert. Briefe wurden verschickt, mit der EU wird verhandelt. Es ist eine Menge los, glaube ich, im Moment.
Ja, das ist in der Tat richtig. Wir sehen derzeit nach einer gewissen Zeit, wo wir eine etwas ruhigere Phase hatten, diverse Aktivitäten in den letzten, ja, letzten 7 Tagen. Vielleicht noch mal kurz zur Einordnung. Wir haben es ja hier mit unterschiedlichen Zöllen zu tun, teilweise halt Zölle, die es gibt aufgrund der Freihandelsabkommen Mexiko-Kanada. Teilweise sind es sogenannte sektorale Zölle, die sich beziehen auf Stahl und Aluminium, Automotive Parts. Wenn wir jetzt erstmal bei diesen sektorellen Zöllen bleiben, dann haben wir derzeit jetzt gesehen, insbesondere auch in der letzten Zeit, dass die Zölle für Stahl, Aluminium und Derivate, da hat sich etwas geändert. Da ist der Zollsatz von 25% auf 50% gestiegen. Und ein wenig unbemerkt von der Öffentlichkeit ist der Anwendungsbereich gestiegen, weil wir sprechen ja nicht nur über Stahl und Aluminium, sondern auch über Derivate, also Produkte, die Stahl oder Aluminium enthalten. Und da hat es vor 14 Tagen circa eine Erweiterung des Anwendungsbereichs gegeben. Es sind mehr als 150 Produkte neu hinzugekommen. Das bezieht sich zum Beispiel auf sogenannte weiße Ware, also Geschirrspüler, Waschmaschinen und dergleichen, teilweise auch auf Sportausrüstung. Das ist so der eine Bereich. Bei den Zöllen auf Automotive und Automotive Parts, die ja 25% betragen, da hat sich in der letzten Zeit nicht so viel geändert. Was wir dann natürlich seit der letzten Folge neu dabei haben, sind die sogenannten reziproken Zölle. Da kann sich vielleicht jeder daran erinnern, als Trump im Rose Garden stand und erklärt hat, dass es Handelsdefizite mit unterschiedlichen Ländern gibt und deswegen es angezeigt war, Zölle zu erheben in unterschiedlicher Höhe. Die EU war da mit 20% mit dabei. Und dann haben wir ja in den Folgetagen gesehen, was das an den Börsen und in der Weltwirtschaft ausgelöst hat. Da hat es dann die sogenannte Pause gegeben, und zwar bis gestern. Ehrlicherweise haben wir seit Montag, das war der 7., darauf gewartet, was denn so alles passiert. Insbesondere, was dann halt am 9.7. passiert. Und das ist halt jetzt die große Änderung, die du gerade auch angesprochen hast. Zunächst einmal gibt es eine Verlängerung dieser Pause vom 9. Juli auf den 1. August. Und in den letzten 3-4 Tagen hat es diverse Briefe gegeben, die die US-Regierung an unterschiedliche Länder geschickt hat. Und das sind sicherlich ganz unterschiedliche Inhalte, die man dort sieht. Die ersten Letter, die da rausgegangen sind, haben sich an Japan und Südkorea gerichtet. Die Briefe haben alle den gleichen Inhalt. Es steht drin, man hat bis jetzt keine Einigung erzielt. Man sieht sich aber aufgrund des Handelsdefizits gezwungen, Zölle zu erheben. Und je nachdem, welches Land betroffen ist, gibt es dann halt auch unterschiedliche Zölle. Man fing halt an mit Japan und Südkorea mit jeweils 25%. Vielleicht nochmal kurz zur Erklärung. Also Ware, die aus Japan und Südkorea stammt, das heißt, die ihren Ursprung in diesen Ländern hat, oder mit anderen Worten, die letzte wesentliche Be- oder Verarbeitung in dem jeweiligen Land stattgefunden hat, unterliegen halt einem Zoll von 25%, Japan, Südkorea. Das ist aber ganz unterschiedlich. Das hängt nämlich ein bisschen davon ab, aus welchem Land die Waren letztendlich kommt, also wo sie ihren Ursprung hat. Indonesien beispielsweise ist mit 32% dabei, Thailand mit 36%. Und diese Briefe, wie gesagt, haben in der Regel den gleichen Inhalt. Es gibt eine Änderung hinsichtlich Brasilien. Brasilien ist der einzige Brief, wo auch auf politische Vorkommnisse Bezug genommen wird. Die US-Regierung beschwert sich letztendlich bei der brasilianischen Regierung darüber, wie der Ex-Präsident Bolsonaro in Brasilien behandelt wird. Wie wir ja wissen, ist Bolsonaro dort einem Strafverfahren ausgesetzt, was die US-Regierung als ungerechtfertigt ansieht. Das ist so die einzige, der einzige Brief, der ein wenig abweicht von den anderen Briefen.
Darf ich da einmal fragen, Michael? Man konnte ja im April, glaube ich, auch sehen an Containerraten zum Beispiel, dass halt die Passagen von Shanghai nach Los Angeles ein bisschen weniger gefragt waren wegen der Zölle und dann aus Vietnam zum Beispiel mehr in die USA gegangen ist und da die Containerraten angestiegen sind. Ich habe das ja in einem Mandantengespräch auch mitbekommen, dass also versucht wird, in Asien eben auch Lieferströme zu verändern, wie auch immer das genau vonstatten geht in Asien. Das wäre so ein bisschen meine erste Frage. Ob das, also ich weiß nicht, ob es vielleicht teilweise so weit gegangen ist, dass mit einem Mal der Ursprung nicht mehr China war, sondern Vietnam oder was auch immer. Und ob das dann auch ein bisschen die Retourkutsche ist jetzt von den USA, dass sie das irgendwie wahrgenommen haben und gesagt haben, ja okay, dann gibt's jetzt einen Brief.
Naja, also fairerweise muss man sagen, dass ja ein sogenanntes, was du angesprochen hast, Transshipping jetzt nicht dazu führt, dass sich der Ursprung einer Ware halt ändert. Was wir auch in Europa sehen, ist, dass insbesondere chinesische Ware durch andere asiatische Länder durchgeschleust wird und sich der Ursprung dann teilweise ein wenig verliert, wenn man das mal freundlich ausdrückt. Man kann es auch anders ausdrücken. Wir sehen Fälle, wo der Ursprung angeblich Malaysia ist. So viel Kapazitäten, Produktionskapazitäten hat Malaysia überhaupt gar nicht, dass es so eine große Anzahl von Waren halt selber herstellen könnte. Das ist halt so ein bisschen die Gefahr, wenn man mit Ursprung zu tun hat, dass manchmal der Ursprung ein wenig sich ändert. Das können wir jetzt auch im Deal zwischen USA und Vietnam sehen. Dort gibt es extra eine Regelung für Transshipping, wo gesagt wird, für Ware, die halt womöglich aus China oder wo auch immer sie dann herkommt, durch Vietnam geschleust wird, da gibt es einen eigenen Zollsatz für. Ich glaube nicht fairerweise, dass die Briefe mit diesen das sind ja letztendlich Umgehungstatbestände, mit diesen Umgehungstatbeständen zu tun haben. Es geht eher tatsächlich eher simpel um die Frage, habe ich ein Handelsdefizit mit dem Land oder nicht? Und je nachdem, wie groß das Handelsdefizit ist, desto größer oder desto höher ist dann halt letztendlich der Zollsatz.
Okay.
Was ganz interessant ist, wir sprechen ja hier über diese reziproken Zölle, die beruhen letztendlich auf einem nationalen Notstand, den die US-Regierung erklärt hat, und auf einer spezifischen Rechtsgrundlage. Und was sich seit unserem letzten Podcast auch getan hat, ist, dass es ein Urteil gab, des US Court of International Trade, das besagte, der Präsident der Vereinigten Staaten hat nicht die Macht, diese Zölle ohne Beteiligung der Gesetzgebungsorgane zu implementieren. Das hat zwischendurch mal für, ich glaube, genau 12 Stunden mal für ziemliche Unruhe gesorgt. Der Court of International Trade ist schon ein sehr hoch angesiedelter Court in den USA. Das, was dort im Urteil stand, hatte auch tatsächlich Hand und Fuß, wenn ich das so als Rechtsanwalt sagen darf. Es hat dann allerdings, wie gesagt, nicht lange gedauert. Die US-Regierung hat Einspruch gegen dieses Urteil eingelegt. Wir befinden uns jetzt in der höheren Instanz. Und derzeit wird in der Rechtswissenschaft und den Unternehmen und vielen anderen Stellen in den USA heftig diskutiert, wie denn die Rechtslage ist. Ist es sehr wahrscheinlich, dass letztendlich der Supreme Court, das wäre dann die Instanz noch einmal darüber, dem Präsidenten verbietet, Zölle mittels Executive Order zu erlassen? Halte ich persönlich ein wenig für zweifelhaft. Das beruht allein schon aus der Besetzung des Supreme Courts. Und wir haben in Parallelurteilen des Supreme Courts gesehen, dass der Supreme Court dem Präsidenten sehr viel Macht gegeben hat, was beispielsweise Abschiebungen betrifft. Oder was auch Entlassung von Regierungsmitarbeitern betrifft. Das war bis zu diesen Urteilen des Supreme Courts noch zweifelhaft. Und wenn ich jetzt eine Parallele zu den Zöllen ziehe, da kann ich mir durchaus vorstellen, dass das jetzt mal ein gewisses Strohfeuer gewesen ist, aber letztendlich nicht dazu führt, dass der Supreme Court dem Präsidenten verbieten würde, diese ganzen Zölle, über die wir jetzt hier gesprochen haben, zu verbieten.
Und diese Gerichtsentscheidung, die bezog sich auch nur auf eine bestimmte Gruppe von Zollerhöhungen, ne?
Ja, das sind diese Zollerhöhungen letztendlich auf der Rechtsgrundlage IPA. Und das sind diese Zölle, die ich jetzt gerade als reziproke Zölle bezeichnet hatte. Also da, wo Trump im Rose Garden gestanden hat und die Tafel hochgehalten hat. Diese Zölle damit gemeint. Und Christoph, was natürlich jetzt super interessant ist, ehrlicherweise nicht so sehr, inwieweit jetzt Laos einen Brief gekriegt hat, sondern wie es halt in der EU steht.
Ja.
Wir warten quasi händeringend auf den Brief. Wir haben ihn tatsächlich nicht gesehen. Wir sehen so eine gewisse Taktik der USA, zunächst die Handelspartner mit Briefen zu beglücken, die ein nicht so großes Handelsvolumen mit den USA haben. Das heißt, wir haben Richtung EU noch nichts gesehen. Es gibt halt keinen Brief. Aussage von Präsident Trump ist, wenn es einen Brief mit der EU gibt, dann hat es einen Deal gegeben. Und wir wissen aus guter Quelle Richtung Bundeswirtschaftsministerium beispielsweise, dass es tatsächlich wohl einen Deal geben wird. Den Inhalt kennen wir tatsächlich nicht. Ich meine, Trump hat ja dadurch, dass er die Briefe verschickt hat und festgestellt hat, dass diese neuen Zölle dann zum 1.8. eintreffen, gleichzeitig gesagt, dass das noch nicht das unbedingt letzte Wort gewesen sein muss. Christoph, ich glaube, wir hatten in der Vorbesprechung mal gesagt, dass es so ungefähr wie blaue Briefe, die verschickt werden, wo man mal so einen Warnschuss bekommt, jetzt vielleicht doch noch aktiv zu werden.
Ja.
Ich glaube, die EU ist derzeit wirklich dabei, aktiv zu werden. Ich meine, Brasilien hat heute Mittag gesagt, sie werden Gegenmaßnahmen ergreifen. Mhm. Ich meine, die Briefe enthalten eine Klausel, wo drin steht, solltet ihr auf die Idee kommen, hier Gegenmaßnahmen zu ergreifen, dann wird der Zoll einfach nur um diesen Prozentsatz nochmal höher. Das ist so, wie das halt zwischendurch mit China war, wo sich das bis zu 145% hochgeschaukelt hatte.
Ja. Und die Gegenmaßnahmen, die die EU auch schon mal angekündigt hatte, die wären theoretisch ab nächster Woche dann auch aktiv? Oder wie muss man das sehen?
Ja, das ist jetzt eine interessante Situation. Ich glaube, die EU hatte damit gerechnet, dass die Deadline vom 9.7. Die Deadline ist, auf die alles ausgerichtet ist, und hat Gesetzgebung erlassen zu Gegenmaßnahmen, allerdings nur bezogen auf die Zusatzzölle in Sachen Stahl und Aluminium bzw. Derivate. Und in der Gesetzgebung steht drin, die Gegenmaßnahmen treten in Kraft, und zwar am 14. Juli. Mhm. Und jetzt sind wir quasi in einer etwas komischen Situation. Wir haben heute den 10. Am 14. soll es in Kraft treten, da ist auch noch ein Wochenende dazwischen. Das ist jetzt ein bisschen unklar, ob die EU aufgrund der Verhandlungen hier noch irgendwelche Notmaßnahmen gesetzgeberischer Art initiiert, um den Effekt vom 14. Juli zu verhindern. Ich meine, betroffen sind Stahl-Aluminium-Produkte, es ist Rindfleisch, es ist Hühnerfleisch, Zitrusfrüchte, Motorräder und so Sachen wie Glühbirnen und dergleichen. Also jetzt ausgewählte Themen, die man auch schon in der ersten Term von Trump als Gegenmaßnahmen sich überlegt hatte. Mhm. Also wir haben halt vor kurzem mal Kontakt gehabt zu Bernd Lange. Da gab es eine Veranstaltung in Hamburg. Und er hat letztendlich das bestätigt, was er heute Morgen in einem Interview beim Deutschlandfunk auch sagte. Zu den Gegenmaßnahmen sagte er, er könnte sich das durchaus vorstellen, dass es diese Gegenmaßnahmen gibt. Man könnte ja auch mal Flagge zeigen. Auf der anderen Seite berichtete er davon, dass die EU ihren Verhandlungsschwerpunkt in den Bereichen Automotive, Pharma und Maschinenbau gelegt hat. Man durchaus irritiert davon wäre, dass man in den USA mehr oder weniger zwei Ansprechpartner hätte, nämlich einmal für die sektoralen Zölle, also Stahl, Aluminium, Automotive, und für die reziproken Zölle. Und dass auch die Abstimmung untereinander wahrscheinlich, meinte er, als Verhandlungstaktik nicht unbedingt immer so ganz eindeutig ist. Mhm. So als quasi Geschichte nebenbei, er erzählte, er wäre aus dem Flieger aus den USA ausgestiegen, hätte auf seine Apple Watch geschaut und hätte dort gesehen, dass die Zölle für Stahl und Aluminium von 25% auf 50% erhöht worden wäre. Wo er gleichzeitig sagt, ich komme gerade aus den USA und wir hatten ein sehr gutes Gespräch. Und niemand hatte ihm gesagt, dass man das halt machen möchte. Hm. Und das gliedert sich ein wenig ein in diese dann doch unklare und unstete Lage, die es gibt, die dann auch noch teilweise gepaart ist mit gewissen, ja, ich sag mal, einen gewissen Flurfunk, wo man nicht genau weiß, ist das jetzt wirklich ernst gemeint oder ist das nicht ernst gemeint. Derzeit aus dem Flurfunk zum Beispiel das Thema Pharma. Angeblich möchte die USA ein Jahr bis anderthalb Jahre Übergangsfrist gewähren, dass die Pharmaproduktion in die USA verlagert wird. Und sollte das nicht geschehen, würden Zölle in Höhe von 200% implementiert.
Okay.
Ich habe das heute Morgen nochmal mit meinen Pharmaexperten diskutiert. Da war klar, ist illusorisch. Die Pharmaindustrie ist so an Regularien gebunden und an Lieferwege und so weiter, dass es unmöglich ist, innerhalb von einem bis anderthalb Jahren Produktion in die USA halt zu verlagern. Weißt du, das ist dann halt eine der Gerüchte. Es kursieren, wie gesagt, diverse Gerüchte. Es kursieren auch Gerüchte, dass die OEMs im Automotive-Bereich auch selber mit den USA teilweise direkt verhandeln würden oder zumindest über Brüssel versuchen, Einfluss zu nehmen. Es gibt durchaus dann Themen, das hatte dann auch die Bundeswirtschaftsministerin auch nochmal wiederholt, ob man es nicht hinbekäme, für jedes Auto, was ein deutscher OEM in den USA produziert und exportiert, vielleicht ein Auto als Gutschrift quasi bekommen könnte für das, was in der EU hergestellt worden ist und in die USA importiert worden ist. Also da sind wir tatsächlich in ganz interessanten Diskussionen. Gleiches habe ich heute aus dem Bereich Medizintechnik gehört. Auch dort überlegt man, ob man nicht solche Gegenrechnungen machen kann. Und das endet wahrscheinlich jetzt darin, wir werden einen wie auch immer gearteten Deal kriegen. Gerüchten zufolge auf der Basis von 10% Basiszoll und dann sektoralen spezifischen Regelungen für zum Beispiel Automotive, vielleicht auch für Medizintechnik, für Pharma und Maschinenbau. Mhm. Also Christoph, ich denke, das ist so das, was neu ist. Eine Sache habe ich tatsächlich, fällt mir gerade auf, vergessen. Gestern kam die Nachricht, es wird einen Einfuhrzoll auf Kupfer geben. Man hat die Befürchtung, dass die Industrie in Sachen Semiconductor, Luftfahrt, Schifffahrtsbau, Raketentechnologie und Batterien darunter leidet, dass nicht genug Kupfer in den USA vorhanden wäre. Dementsprechend würde man sich wünschen, wird ein Zoll in Höhe von 50% auf Kupferimporte eingeführt. Es ist noch nicht klar, ob es wie bei Stahl und Aluminium nur Kupfer ist oder auch Kupferderivate. Während ich das jetzt so sage, fällt mir gerade auf, die gewisse Unlogik, die in dieser Taktik vorhanden ist. Also ich habe zu wenig Kupfer und dementsprechend erhöhe ich die Zölle für die Einfuhr von Kupfer. Es steht halt die große Idee dahinter, dass die Einfuhr von Kupfererzen in die USA zollfrei ist und in den USA Kupfer hergestellt werden soll.
Ja, aber das habe ich auch gedacht und es war ja auch direkt der Effekt, glaube ich, gestern, dass der Börsenpreis für Kupfer in die Höhe geschossen ist, ne? Was ja sicherlich am Ende auch nicht im Interesse sein kann der Unternehmen, die Kupfer verarbeiten wollen, gerne in den USA, ne?
Naja, kurzfristig ist das natürlich ein Problem, weil der Bedarf halt nun mal da ist. Wenn man das auf eine ganz lange Sicht sieht und wirklich es gelingen würde, eine Kupferproduktion aus Kupfererzen in den USA, ich sage jetzt mal tatsächlich wieder aufzubauen, dann würde man ja quasi zum Selbstversorger hinsichtlich dieser Produkte. aber ich bin jetzt kein Kupferexperte. Ich weiß nicht, wie lange so etwas dauern würde, um das tatsächlich dann in den USA wirklich autark aufzubauen.
Ja.
Und diese Effekte, die du gerade beschrieben hast, tatsächlich, der Kupferpreis ist durch die Decke geschossen. Gleichzeitig wird auch gemeldet, dass der Leerstand in den Lagerhäusern einen Tiefpunkt erreicht hat der letzten 11 Jahre. Das spricht auch dafür, dass wir da schon die ersten Effekte sehen, wo gewisse Einfuhren vorgezogen worden sind und man jetzt eher etwas zurückhaltend ist hinsichtlich des Imports.
Ja. Ja, also da haben wir noch einige spannende Tage vor uns, nehme ich mal an. Ne? Also man muss ja erwarten, dass dann jetzt entweder sogar in den nächsten Tagen oder Anfang nächster Woche noch größere Informationen oder größere Entscheidungen kommen. Ne?
Ja, wir müssen darauf eingestellt sein, dass es einen Brief Richtung EU gibt. Ich bin aber genauso gespannt, den Brief Richtung Schweiz, der ist auch noch nicht da. Schweiz sollte ursprünglich 32% Einfuhrzoll zahlen. Auch da bin ich halt deshalb gespannt, weil wir ja eine enge Verwebung zwischen der EU und auch der Schweiz haben. Und ja, das müssen wir jetzt nur mal abwarten. Ich glaube, und da kommen wir eigentlich zu unserem nächsten Teil, den wir uns ja mal vorgenommen haben zu besprechen. Was sollte man denn jetzt eigentlich machen? Wir wollten ja auch mal ein bisschen davon berichten, was machen derzeit Unternehmen?
Absolut, ja. Genau, ich meine, was wir ja eigentlich die letzten Monate immer so aufgeteilt haben in so drei Blöcke, glaube ich, ist ja einmal dieser Punkt Transparenz, dass man sich überhaupt erstmal einen Überblick verschafft, wo man überhaupt steht. Das ist wahrscheinlich ja bei größeren Unternehmensgruppen auch schon an und für sich eine sehr große Herausforderung, kann ich mir vorstellen. Also auch ein Datenthema. Der zweite Block ist ja eigentlich, habe ich im Grunde alles richtig gemacht bisher, ne? Dass man überhaupt mal so einen Health-Check macht. Hat man überhaupt einen richtigen Zolltarif, die richtige Zolltarifnummer meine ich, und so weiter. Und der dritte Block ist dann ja eigentlich bezogen auch auf die Verrechnungspreise. Habe ich da vielleicht Möglichkeiten, meine Preise anzupassen? Habe ich Möglichkeiten, an meinem Setup was zu verändern? Das war, glaube ich, so diese Dreifaltigkeit sozusagen, die wir eigentlich immer durchgegangen sind, wenn wir die Möglichkeiten behandelt haben, ne?
Ja, genau. Und wir haben als Wirtschaftsprüfer aufgrund unserer Prüfertätigkeit natürlich einen sehr großen Einblick in ganz unterschiedliche Industrien und Größenordnungen von Firmen. Das hat einfach damit zu tun, die Unternehmen müssen Halbjahresreporting machen. Und dieses Halbjahresreporting, da kommen natürlich unsere Wirtschaftsprüfer auf uns als Zollteam zu und fragen, wie könnte denn dieses Reporting aussehen? Wie ist der Ausblick und dergleichen? Wir sehen halt Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung. Ich habe Unternehmen gesehen, die haben eine Taskforce gebildet mit über 50 Mitarbeitern aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Unternehmens. Von der politischen Lobbyarbeit über die kurzfristigen Maßnahmen, über die mittelfristigen Maßnahmen. Dann auch jeweils bestückt mit Mitarbeitern aus unterschiedlichen Bereichen, Zoll, Umsatzsteuer und dergleichen. Das ist letztendlich das, was wir auch raten. Und wir sehen tatsächlich einige Firmen, die es machen, aber gefühlt würde ich sagen zu wenig. Weil derzeit haben wir noch die Lage, wir wissen es nicht genau. Aber warum nicht Sachen machen, die wir als Non-Regret-Sachen bezeichnen? Und das ist die Analyse von Daten und die Simulation von dem, was halt passieren kann. Wir haben auch bei PwC mittlerweile ganz einfach DNA-Tools, die man schnell einsetzen kann, über Data Extract, beispielsweise aus einem ERP-System, Daten zu extrahieren und sie dann mit einer Power BI-Lösung zu analysieren. da sieht man schon relativ schnell, wer ist überhaupt derjenige, der den Zoll zahlen muss. Welche Incoterm ist vereinbart, welche Zölle werden denn wohl anfangen. Wir haben KI-Tools, die Verträge analysieren können, auch gerne mal ein paar hundert, um mal zu kontrollieren, wie es in den Verträgen aussieht. Gibt es da gewisse Klauseln, die ausgerichtet sind auf solche Situationen, wenn wir auf einmal von 0% auf 50% Zoll gehen, ist das ein Wegfall der Geschäftsgrundlage, gibt es Kündigungsmöglichkeiten, wer hat die steuerrechtlichen Verpflichtungen aus dem Vertrag? Und abgesehen jetzt von den Daten, haben wir schon diverse Firmen, die sich auch mal überlegen, ob das in der Vergangenheit in den USA eigentlich richtig gelaufen ist. Wenn wir mal ein ganz einfaches Beispiel machen, ich sitze hier in Düsseldorf und verkaufe eine Ware nach Milwaukee und der Spediteur nimmt für den Transport 100 Euro, mal als nicht realistisches Beispiel, dann war es in der Vergangenheit durchaus so, dass bei der Anmeldung des Zollwerts einfach 100 angemeldet worden sind. Das war in der Vergangenheit schon nicht richtig. Ich meine, wenn man keinen Zoll zahlt, dann ist natürlich die Motivation, sich darum zu kümmern, übersichtlich. Aber richtigerweise werden es halt nur die drittländischen Beförderungskosten, also Düsseldorf bis Grenze USA, aber nicht Grenze USA bis Milwaukee. Das ist jetzt nicht unbedingt der Rieseneffekt, aber in diesem Beispiel werden wahrscheinlich nicht die 100, sondern eher 80 hätten angemeldet werden müssen. Und wenn man weiß, dass halt der Zollwert die Bemessungsgrundlage für die Berechnung des Zolls ist, dann hätten wir bei einem Einfuhrzollsatz von 50% schon einen doch schon substanziellen Effekt. Allein aus diesem einfachen Beispiel.
Ja, absolut. Wenn wir auf diese Maßnahmen oder Handlungsoptionen schauen, also im Grunde so quasi auf den dritten Block, da sind ja auch in verschiedenen Artikeln zu dem Thema immer so bestimmte Schlagworte, sage ich mal, genannt worden. Das erste ist ja zum Beispiel die First Sale Rule, wo wir verrechnungspreistechnisch uns natürlich auch ein bisschen Gedanken zu machen müssen, wenn man sowas einführen möchte. Aber da ist ja die Idee, wenn ich das so untechnisch sagen darf, dass man im Grunde auf einer früheren Stufe in der Handelskette ansetzt, also ein Verkauf, der vor der Lieferung in die USA stattgefunden hat und da eben den Zollwert draus ableitet. Ne?
Ja, genau. Also das sind First Sale ist eines der derzeit beliebtesten Themen, die halt diskutiert werden. Und genauso wie du sagst, die Definition des Zollwerts in den USA lautet Verkauf zur Ausfuhr in die USA. Und dementsprechend muss man nicht den letzten Sale nehmen, so wie es in der EU üblich ist, sondern man kann vorgelagerte Sales nehmen. Und was wir jetzt sehen, ist, dass Mandanten das Thema schon eher unterschätzen, weil man tatsächlich darlegen muss, dass dieser Sale fremdvergleichsüblich gewesen ist. Und wenn wir jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel machen, A verkauft an B für 50 und B an C für 100, dann ist das sicherlich eine Situation, wo man mal grundsätzlich über First Sale nachdenken kann. Würden wir uns das jetzt mit unverbundenen Dritten ansehen, dann haben wir mit First Sale sicherlich ein Problem, weil nämlich wenn C in den USA den ersten Sale anmelden müsste, müsste er alle Details dieses Sales anmelden. Was bedeutet, B wird in diesem Leben nie diese Informationen C offenbaren. Mhm. Dementsprechend ist First Sale in aller Regel ein Thema von verbundenen Unternehmen. Und dann haben wir tatsächlich das Thema, dass der erste Sale, also A an B in unserem Fall, der muss fremdvergleichsüblich sein. Also dem Arm's Length Principle genügen. Und was wir sehen ist, dass es methodische Unterschiede zwischen Verrechnungspreis und Zoll halt gibt. Das hat zum einen damit zu tun, dass der Zoll immer transaktionsbezogen gesehen wird. Mhm. Ist also, das kannst du vielleicht besser erklären, es ist halt nicht abschnittsbezogen. Und dementsprechend geht es auch nicht um ein zum Beispiel Benefit-Level für eine bestimmte Zeit, sondern der Zoll sagt, ich möchte schon pro Sale sehen, dass die Fremdvergleichsüblichkeit gewährt ist. Genau. In der Regel kann man die Zollbehörden nicht damit ruhig stellen, indem man eine Benchmark-Study oder dergleichen dann halt rüberreicht. Da ist der Zoll ein wenig eigen und ist insbesondere, das ist aber weltweit so, das ist nicht nur mit den USA so, immer skeptisch, ob nicht vielleicht durch die Verbundenheit der Unternehmen der Zollwert gegebenenfalls negativ beeinflusst worden ist.
Ja.
Und wir sehen dann halt jetzt, wenn wir halt mit Mandanten sprechen, dass man natürlich nie irgendwann mal daran gedacht hat, dass so ein erster Sale irgendwann mal für eine Einfuhrzollwertbestimmung in den USA wichtig hätte werden können. Wir haben, glaube ich, insbesondere bei auch unseren Mandanten keine Situationen, wo diese Sales aus einer verrechnungspreisrechtlichen Sicht nicht fremdvergleichsüblich wären. Das ist halt immer gegeben. Die Frage ist immer nur, wie sind die Bedingungen letztendlich des Sales und welche Preiselemente befinden sich dann in diesem ersten Sale? Und vielleicht mal so als Beispiel, wie schwierig das dann sein kann. Wir haben ein Ruling, also ein Binding Ruling in den USA gesehen, unserer US-Kollegen. Dort wurde First Sale nicht beantragt, aber man wollte ein Binding Ruling zu dieser First Sale-Idee haben. Das wurde dann letztendlich abgelehnt, weil in diesem ersten Sale ein Zahlungsziel vereinbart war, das die US-Zollbehörde nicht als fremdvergleichsüblich angesehen haben. Da wurde, glaube ich, 130 Tage Zahlungsziel vereinbart und die US-Behörden sagten, 130 Tage Zahlungsziel würde man keinem unverbundenen Unternehmen gewähren. Und insoweit wurde dann tatsächlich in diesem Binding Ruling gesagt, dass ein First Sale Preis nicht anerkannt werden würde. Also da sieht man schon das, was in den USA gerade auch passiert hinsichtlich Genauigkeit, Kontrolldichte und dergleichen.
Ja.
Und ja, wenn man dann halt, ich glaube, du warst doch heute auch noch auf einer Veranstaltung, da wurde doch auch berichtet, wie es denn derzeit bei der Einfuhrverzollung läuft.
Genau, also das hatten einige Teilnehmer berichtet, dass es eben alles deutlich länger dauert, dass genauer hingeschaut wird. Das war eben genau in dem Kontext, als wir solche Möglichkeiten diskutiert haben, was man da machen könnte und da natürlich auch ein Stück weit Skepsis da war bei den Teilnehmern, welche Handlungsoptionen denn eigentlich wie funktionieren und dass man insgesamt wahrscheinlich dann schon wohl davon ausgehen muss oder wäre eine Frage, ob das tatsächlich so ist, dass die Zollbehörden das wahrscheinlich ja auch antizipieren in den USA, dass sich einige Unternehmen jetzt Gedanken machen, wie sie da jetzt mit umgehen wollen und genau deswegen eben dann da genauer hinschauen jetzt, ne?
Ja, ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass das auch eine andere Kultur ist, die dort halt herrscht. Während wir vielleicht auch mit den Behörden sehr offen reden können, ist das in den USA ein wenig anders. Dort gibt es das Konzept des Informed Importers. Es wird gesagt, alles, was du wissen musst, lieber Importeur, steht auf unseren Homepages. Und wir sind jetzt hier nicht dafür da, mit dir jetzt auch, ich sage jetzt mal, groß zu diskutieren. Das hat den Nachteil, dass man Ideen, die man hat, wie man etwas gestalten könnte, mit den Zollbehörden dort schlecht besprechen kann. weshalb dann halt auch sehr viele von diesen Binding Rulings gemacht werden. Man kann auch sonstige Arten von Auskünften beantragen. Es ist recht formalistisch dafür, dass wir immer sagen, in Deutschland wäre immer alles formalistisch. Es ist da halt auch sehr formalistisch. Und teilweise gibt es halt so Fallstricke, die wir sehen, die wir aus europäischer Sicht gar nicht vermuten würden. Hier in der EU ist es ja beispielsweise so, wenn man Ware von einem verbundenen Unternehmen bezieht und importiert, dann hat man in den Zollprüfungen schon die Frage, war jetzt die Verbundenheit, hatte die eine Auswirkung auf den Zollwert? Und dann diskutiert man ein wenig mit den Behörden und in der Regel kann man es auch nachweisen, dass es einigermaßen fremdvergleichsüblich ist, auch aus einer zollrechtlichen Sicht. Das ist in den USA teilweise halt ein wenig anders. Ich meine, Christoph, wir haben ja unterschiedlichste Verrechnungspreismodelle für Verkauf in die USA von TNMM, Costplit oder dergleichen. Also was wir jetzt gesehen haben, die US-Behörden tun sich sehr schwer mit Verlustsituationen, die dort aufgrund der Kurzfristigkeit der Zölle auch schon mal eintreten können. Ja. Insoweit kann es sein, dass es aus verrechnungspreisrechtlicher Sicht akzeptiert wird. Aus zollrechtlicher Sicht ist das tatsächlich durchaus ein wichtiges Thema.
Ja. Also das ist ja auch unsere Erwartung eigentlich gewesen, als wir uns dann mal so grundsätzlich Gedanken darüber gemacht haben, als die Thematik losgegangen ist, wenn jetzt eine Distributionsgesellschaft in den USA mit einmal von den Zöllen betroffen ist und da eben die Marge abschmiert sozusagen, dass das dann wahrscheinlich schon von US-Seite, also Finanzverwaltung und vielleicht auch vom Zoll, die Erwartung ist, dass da eben entsprechend gegengesteuert wird, wo wir auch sagen würden, das geht wahrscheinlich einher mit dem Funktions- und Risikoprofil in vielen Fällen von so einer Betriebsgesellschaft, ne? Und eben dann der Verrechnungspreis entsprechend angepasst werden muss. Und wenn ich dich richtig verstehe, jetzt auch bei diesem Beispiel mit der First-Sale-Methode, haben wir wahrscheinlich jetzt noch mehr Augenmerk auf eine genaue Analyse der Fremdüblichkeit, im Zweifelsfall dann auch, wenn die Diskussionen mit den Zollbehörden da sind, auch auf Transaktionsebene, was wir vielleicht nicht unbedingt machen würden, weil wir eigentlich eher dazu neigen, die Sachen zu aggregieren, wenn das möglich ist, und eben eher mit Margen argumentieren würden, auf so einer aggregierten Ebene. Aber wenn ich das richtig verstanden habe von dir, kann das schon mal sein jetzt, dass wir da in die Diskussion tiefer einsteigen müssen mit den Zollbehörden und eben auf Transaktionsebene uns das auch angucken müssen, ne?
Ja, das ist richtig. Und ich glaube, um es zusammenzufassen, zu sagen, der größte Fehler, den man halt machen kann, ist einfach mal zu machen. Das sollte man sich tatsächlich ein bisschen genauer überlegen, ob man es macht und wenn ja, wie man das macht und wie gut man dann sich in den USA auch mit der Thematik halt auskennt. Alles andere kann dann tatsächlich zu unschönen Konsequenzen führen. Das hat, das sehen wir ja auch, dort ist gerade berichtet, teilweise dauert es ein bisschen länger bei der Einfuhr. Das hat halt einfach damit zu tun, dass entgegen den Entwicklungen in allen Ministerien Richtung Zoll, also Customs and Border Protection Service, dass dort händeringend Mitarbeiter gesucht werden, weil derzeit kontrolliert wird wie noch nie. Weil natürlich tendenziell das Problem besteht, dass vielleicht nicht alles richtig angemeldet wird. Ich hatte es schon mal, glaube ich, im letzten Podcast gesagt, 2/3 der Einfuhren in die USA waren zollfrei. Das hat sich natürlich jetzt geändert. Jetzt gibt es kaum noch Konstellationen, wo man zollfrei in die USA importieren kann.
Ja. Vielleicht, wenn wir auf noch eine zweite Handlungsoption wechseln, was wir öfter mal so in unseren Diskussionen haben, ist dieses Non-Resident-Importer-Modell. Also, dass im Grunde nicht eine in den USA ansässige Gesellschaft den Import macht sozusagen und auch den Zoll bezahlt, sondern eher im Grunde der Exporteur, oder? Also eine zum Beispiel Produktionsgesellschaft aus Deutschland oder die Muttergesellschaft aus Deutschland, wenn die in die USA liefert, würde die eben als Non-Resident Importer in den USA die Verzollung durchführen lassen, nehme ich mal an. Ich hätte jetzt das Verständnis, dass das zum Beispiel eine Spedition für einen übernehmen kann. Man dann eben mit einer anderen Zollwertberechnung da auch rangehen kann, ne?
Ja, ich meine, es ist ja so, wenn ich in die USA verkaufe, A verkauft dann B in die USA, dann ist da sicherlich eine gewisse Marge ja drin. In den USA gibt es halt die Möglichkeit, selber als Zollanmelder aufzutreten. Diese Möglichkeit gäbe es beispielsweise in der EU nicht. Und wenn man dann halt nicht selber, tatsächlich selber händisch die Zollanmeldung abgeben will, dann nimmt man einen sogenannten License Customs Broker, der für einen dann als Non-Resident Importer die Zollanmeldung abgibt. Und da gibt es schon Möglichkeiten, einen etwas niedrigeren Zollwert anzumelden, weil ich natürlich was du jetzt gerade zum Beispiel geschildert hast, die Ware dann ja erstmal zur eigenen Verfügung in die USA bringe und den eigentlichen Final Sale dann in den USA stattfinden lassen würde.
Da hätte ich verstanden, dass wenn man in so einem Setup ein Konsignationslager in den USA hat, dass das dann schon eher als, also von der US-Seite als plausibles Setup gesehen wird. Ist das richtig?
Ja, das ist richtig. Ich meine, beim Konsignationslager ist es ja so, dass man zunächst ja mal selber Eigentümer bleibt und erst mit Entnahme aus dem Konsignationslager in den USA dann den Eigentumsübergang hat. Ob es jetzt zwingend ein Konsignationslager sein muss, wo quasi der Kunde mehr oder weniger selbstständig draus entnimmt, oder ob man tatsächlich ein Lager in den USA hat und dann lokal verkauft, ich glaube, das ist eher vielleicht sogar gleich zu sehen. Aber eine gewisse Substanz dann halt zu haben in den USA scheint mir schon sinnvoll für diese zollwertrechtliche Betrachtung. Was man natürlich immer sehen muss, ist, und das muss man dann tatsächlich im Einzelfall sich ansehen, führt das zu einer Permanent Establishment in den USA, die man ja vielleicht vorher nicht hatte oder vielleicht auch bewusst nicht hatte.
Ja, absolut. Ja. Vielleicht, wenn wir noch auf eine dritte Methode oder Handlungsoption eingehen, das war jetzt heute bei der Veranstaltung, bei der ich war, auch für viele, glaube ich, eine ganz interessante Variante, wäre der Aufbau einer Distributionsgesellschaft in den USA, wenn man nicht schon eine hat. Und jetzt bei der Veranstaltung, bei der ich war, waren viele ein bisschen kleinere Unternehmen, die tatsächlich erstmal nur mit externen Distributeuren in den USA zusammenarbeiten und eben die direkt aus Deutschland beliefern, die aber schon drüber nachdenken, aus unterschiedlichen Gründen, da eine Distributionsgesellschaft aufzubauen. Und wir haben ein Mandantenprojekt auch, wo wir das genau so gerade machen. Und das eben da auch eine Option ist, um mit einem anderen Setup dann eben in diese Zollthematik auch reinzugehen, weil man dann ja eine Wertschöpfungsstufe dazwischen schaltet sozusagen und eben dann den Verrechnungspreis zu dieser Vertriebsgesellschaft in den USA ja dann als Zollwertgrundlage hat, ne?
Ja, Christoph, würde ich sagen, hast du gerade perfekt erklärt. Genau so ist es. Man würde quasi eine Supply Chain ein wenig selber schaffen, bei der man doch noch mehr Einfluss hat, als wenn man nur einfach in die USA oder womöglich an einen dritten Distributeur verkauft. Ja. Und das ist in der Tat so. Das ist jetzt nicht, glaube ich, nur dein Eindruck, den du jetzt gewonnen hast. Das ist auch mein Eindruck. Das ist einer der, also das ist einer der gängigsten Themen, die halt gerade diskutiert werden. Also wir haben tatsächlich so die Betroffenheitsanalyse. Ist alles richtig gelaufen? First Sale, Non-Resident Importer Model und Aufbau von Distributionsgesellschaften. Würde ich mal sagen, zusammenfassend, das sind im Moment die derzeit in der Praxis angewendeten Handlungsoptionen.
Okay, dann würde ich sagen, haben wir da einmal so den Bogen geschlagen, sozusagen in unserem zweiten Block. Was haben wir gesehen? Was sehen wir für Handlungsoptionen? Da können wir sicherlich auch nochmal bei einer späteren Podcast-Folge, die es ja ziemlich sicher nochmal geben wird, würde ich sagen, nochmal anknüpfen. Zum Ausblick hattest du ja schon ein bisschen was gesagt, ne? Eventuell in Anführungsstrichen blauer Brief an die EU oder wie auch immer gearteter Brief an die EU mit vielleicht einem Deal Richtung der bestimmte Sektoren oder bestimmte Produkte beinhaltet. Haben wir noch andere Dinge, die wir in die Erwartungshaltung quasi mit reinnehmen können jetzt für die nächsten Tage oder Wochen?
Also ich würde jetzt mal meinen Forecast aktualisieren, heute 19.35 Uhr, zumindest keine neuen Informationen. Ja. Also es ist tatsächlich zu erwarten, dass es einen Deal geben wird. Ich glaube, es wäre jetzt unseriös, das jetzt weiter zu vertiefen, weil alle anderen Erkenntnisquellen, die man vielleicht noch haben könnte, reinste Spekulation sind. Das ist halt in diesen Deals, die dann eingegangen werden, ein Geben und ein Nehmen. Und es ist aus meiner Sicht nicht ganz klar, auch was die EU halt geben wird. Es wird wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass es vielleicht eine Egalisierung von Zöllen gibt. Nehmen wir mal Automobilbereich. Wenn wir Zoll nehmen von 10% für den Import eines Kfz, dann kann ich verstehen, dass die USA sagt, wir gerne auch 10%. Dann würde ich aber auch wiederum erwarten, dass es die 10% bei den Pickup-Trucks sind, wechselseitig. Und ich denke, es wird gehen in die sogenannten Non-Tariff Barriers, also alle sonstigen Handelsbeschränkungen, die es geben kann, wobei auch die EU-Kommission und das EU-Parlament schon gesagt hat, dass man durchaus keine Rückschritte macht bei den Themen Verbraucherschutz, Sicherheit. Die interessantere Überlegung ist in diesem Zusammenhang dann tatsächlich, die ganzen Deals, die bis jetzt gemacht worden sind, sind eher Rahmenverträge oder Rahmenabkommen. Auch diesen Deal, den es zwischen den USA und UK gegeben hat. EU-Kommission, auch Bernd Lange aus dem EU-Parlament sagen, das Ganze müsste dann umgesetzt werden. Und diese Umsetzungsperiode wird geschätzt mit einem Jahr. Die Frage, die sich natürlich ein bisschen stellt, ist, was passiert eigentlich in der Zwischenzeit? Also ja. Nehmen wir mal an, es gibt übers Wochenende dann den Brief. Man hat sich einigermaßen über einen Rahmen geeinigt. Es ist aus meiner Sicht noch nicht ganz klar, was zwischen dieser Absichtserklärung, die es dann ja ist, und dann dem Eintreten dieser Details, die dann ja verhandelt werden müssen. Das wird sicherlich auch nochmal interessant, wie die Vereinbarung für diese Übergangszeit dann sein wird.
Und selbst dann, wenn man jetzt auf die Deals, wenn ich das richtig mitbekommen habe, mit UK zum Beispiel guckt, kann es ja auch dann immer noch Situationen geben, dass Trump den Eindruck bekommt, das wird hier irgendwie nicht richtig umgesetzt oder wir sind uns hier doch hier und da nicht einig und es gibt nochmal irgendwie einen Schritt zurück, oder?
So explizit hätte ich es ja gesagt, aber zumindest wollte ich es dahingehend andeuten, wenn es halt eher unstabil alles ist, dann weiß man auch nicht, was dann halt in dieser womöglich einjährigen Übergangszeit dann gilt. Gilt das, was derzeit gilt, oder gilt das, was dann vielleicht hinsichtlich einiger Zollsätze dann halt gilt? man, jetzt habe ich mal ein Jahr gesagt, es kann natürlich auch kürzer oder länger sein. Ich meine, wenn wir uns den Deal mit China ansehen, das ist auch etwas, was man im Blick haben sollte. Dieser Rahmen, der dort geschaffen worden ist, da hat man sich gegenseitig auch schon vorgeworfen, man würde sich nicht an die Vereinbarungen halten. Und dieser Deal war auch zeitlich befristet. Also Ende, ich glaube August ist es, läuft dieser Deal auch aus. Auch unklar, was da das Schicksal dieses Deals dann sein wird. Aber warum in die Ferne schweifen? Wir haben, glaube ich, mit EU genug eigene Themen. Das wird sicherlich interessant werden, ob es diesen Brief gibt, was drinsteht und wie er dann praktisch umgesetzt werden soll. Weil wir ja schon allein in den USA sehen, was das bedeutet, dieses kurzfristige, weil es muss alles in IT-Systeme umgesetzt werden. Und ja. Sicherlich ist es einfach, im internen IT-System der USA mal einen Zoll zu erhöhen, aber insbesondere solche Sachen wie Derivate oder US-Content rausrechnen oder dergleichen, das ist höchst anspruchsvoll, wenn es halt um amtliche Systeme geht. Und das würde auch wieder genau in die gleiche Kerbe gehen. Da würde ich sagen, lassen wir uns mal überraschen. Mutmaßlich soll das in den nächsten Tagen passieren. Ich würde mal tippen bis Montag. Und je nachdem, was rauskommt, Christoph, reden wir wieder, würde ich sagen.
Genau, das hätte ich jetzt nämlich auch gesagt. Also warten wir mal ab, was passiert. Wir haben ja schon einen kleinen Blocker im Kalender für nächste Woche. Mhm. Vielleicht haben wir da nochmal ein bisschen was zu besprechen, ne?
Ja, ich würde tatsächlich sagen, ich hoffe es tatsächlich mal, weil es ist ja fast egal, also ist nicht egal, was da jetzt vereinbart wird, aber eine gewisse Sicherheit in dieser ganzen Geschichte wäre schon wünschenswert.
Ja. Okay, also ich glaube, dann haben wir den Bogen einmal geschlagen sozusagen und hören uns wahrscheinlich nächste Woche schon wieder. Dann sage ich ganz lieben Dank, Michael, für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung. Es hat mal wieder Spaß gemacht, so wie ich es auch, glaube ich, auf LinkedIn kommentiert hatte. Dementsprechend, ich würde mich freuen, wieder von dir zu hören.
Ich mich auch. Alles klar. Dann bis demnächst, würde ich sagen. Vielen Dank, Michael.
Bis dann.
Tschüss. Tschüss.